Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Oktober 2025. Ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Spieltag 5 in der NFL liegt so gut wie hinter uns. Wir besprechen wieder alle Spiele, drei davon ausführlich, und es war ein Horrorspieltag. Bin ich ganz ehrlich? Für mich persönlich als der Tipper Christoph Kröger. Nicht nur in Kenny Pickett, können wir später vielleicht noch drüber sprechen, absoluter Albtraum, sondern ganz grundsätzlich. Wir haben ja ein Supporter-Tippspiel und ich war da ganz gut unterwegs die letzten Wochen. Also erster Spieltag war so, aber dann, ich glaube, so 12, 11 richtige Spiele, immer in dem Bereich gehabt, also immer ganz okay. Fünf, Adrian.
Es war, glaube ich, wirklich ein tricky Spieltag. Ich tippe ja jede Woche fürs RTL Radio mit Kutsche auch die Spiele gegeneinander, so Head-to-Head. Ich habe tatsächlich diese Woche relativ klar gewonnen, aber auch, weil Kutsche ebenfalls, glaube ich, nur fünf Treffer nur hatte. Insofern, es fing am Donnerstag schon an. Also Donnerstag hat ja wahrscheinlich, weiß ich, wie viele Leute das richtig hatten. Niners gewinnen bei den Rams. Ja. Und hat sich so fortgesetzt. Und viele überraschende Siege. Können wir eigentlich direkt mit einem starten, weil das war, ich glaube, die drittgrößte Line diese Woche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dritt- oder viertgrößte Line diese Woche. Ja. Und der Außenseiter gewinnt.
Ja, vielleicht sind die Bills auch kollektiv am Sportwetten betreiben. Vor einer Woche da diese Monster. Das habe ich nicht behauptet. Nein, aber Woche diese Monster-Line, die sie nicht einhalten können als haushoher Favorit. Ja. Jetzt waren sie wieder haushoher Favorit und zwar zu Hause. Gegen die New England Patriots. Das war das Sunday Night Game. Und es war zum einen ein Spiel, wo ich erst ganz begeistert war, wie das alles aussah. Denn es waren diese neuen weißen Trikots, diese Rivalry-Kollektion mit diesen geilen Badges, diese so leicht Chromspiegeln, Chrom-Schimmern. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ihr wisst, also ne, dieser Chrome-Effekt einfach. Sah richtig geil aus. Dann das Publikum, bis auf vereinzelte Leute, die Memo nicht bekommen haben. Alle in weiß, brutal. Bills haushoher Favorit als noch ungeschlagenes Team. Und dann verlieren sie gegen den Division-Konkurrenten, gegen diesen riesengroßen Außenseiter, gegen die Patriots mit 20-23. Und die Bills hatten eine Heimspiel-Siegesserie von 14 Spielen. Die haben 14 Heimspiele in Folge gewonnen. Das letzte verlorene Heimspiel der Bills war November 2023. Das ist ewig lange her. Wir können gleich darüber sprechen, wie sie sich vielleicht selber auch irgendwo geschlagen haben. Aber lass uns mal positiv anfangen mit der großen Stefon Diggs-Show gegen sein Ex-Team. 10 Catches, 146 Receiving Yards. Genau 100 mehr als der zweitbeste Passcatcher bei den Patriots. Und es war generell von ihm ein tolles Spiel, von May ein gutes Spiel. Und ich finde sogar, die Patriots hätten gerade zu Beginn in der ersten Halbzeit auch noch mehr Punkte haben können, wenn nicht sogar hätten haben müssen, weil sie hatten mehrfach eine gute Field Position und haben da entweder gar keine oder vielleicht nur 3 Punkte draus gemacht. Aber am Ende war es Drake May, war es Stephon Diggs, aber vor allem auch die Defense der Patriots, die dann den Unterschied gemacht hat in diesem Spiel.
Die Defense, ja, ich würde aber auf den Punkt nochmal zurückkommen, weil, ich meine, es war ein bisschen sloppy, ne, auf beiden Seiten, vor allem auch von den Bills, kommen wir gleich dazu. Die Takeaways aus dem Spiel mit mehr Substanz betreffen für mich ganz klar die Patriots. Und das war einmal die Defensive Line. Ja. Und da müssen wir gleich auf die Seite des Balls auf jeden Fall auch gucken, wie sie auch den Bills Probleme bereitet haben. Aber ich würde hier bei Drake May anfangen. Und ich bin froh, dass ich das vor dem Spiel getweetet hatte, dass ich beweisen kann, dass es keine Kurzschlussreaktion ist, weil ich habe diese Woche mein erstes Quarterback-Ranking, kommt am Mittwoch raus. Und ich hatte vor dem Spiel irgendwann Sonntagnachmittag getweetet. Ja, ich glaube, ich werde May diese Woche, ich werde den ziemlich hoch haben, vielleicht auch ein bisschen höher als der Konsens, mal gucken, was er heute Abend macht. Und das Spiel war wirklich genau das, was ich von ihm sehen wollte. Die Bestätigung von dem Eindruck, den ich von ihm über die ersten Wochen dieser Saison hatte, weil das ist ein Quarterback für mich, der dabei ist, sich als Top-10-Quarterback zu etablieren.
Ja.
Die Aggressivität über die Mitte, das ist so cool in seinem Spiel zu sehen. Wir wissen, was er als Runner kann, das ist auch ein festes Mittel der Offense, haben wir auch gestern einige Male gesehen. Ich finde, er hat mittlerweile eine richtig gute Mischung aus dem Quick-Game, was die Offense braucht, weil die ja echt sonst strugglen im Run-Game. Also die bewegen den Ball ja am Boden nicht gut, da hatten wir auch drüber gesprochen, auch hier in dem Spiel wieder ganz deutlich. Das macht May gut und dann hat diese Aggressivität, um vertikal zu attackieren, um die schwierigen Würfe zu nehmen. Selbst sowas wie diese Pass-Interference in der Endzone, kurz vor der Halbzeit, die passiert halt nur, weil er diesen schwierigen Ball auf Stephon Diggs versucht, weil der Verteidiger komplett den Rücken zum Quarterback hat und so ein bisschen panickt. Solche Momente sind einfach cool zu sehen, weil die zeigen, wie er als Quarterback wächst. Und dann hast du diesen Shot auf Diggs im dritten Viertel aus der Bewegung heraus, an der Sideline quasi, steht er schon, wirft den aber noch da, die Sideline komplett einmal runter, den so zu treffen, das sehen wir sonst tatsächlich am ehesten von Josh Allen, der auf der anderen Seite natürlich war. Der Shot über die Mitte zum Start des vierten Viertels auf Hunter Henry für 24 Yards, wo er geduldig ist in der Pocket, dann zurück zu seinem, ich würde schätzen, dritten Read kommt und den dann über die Mitte rausfeuert. Dieser Holdshot auf Butte, ganz am Ende des Spiels, das ist ein Monsterwurf und den treffen einfach, das sind wirklich 5-6 Quarterbacks in der NFL, die solche Würfe treffen.
Sam Darnold, das Timing, Baker Mayfield.
Die zwei, ja. Das Timing bei den tiefen Outroutes, wo er sich dann noch befreien kann und dann aus der Pocket noch irgendwie mit seiner Physis auch punktet. Er hat ja einen Wurf auch, wo ein Verteidiger gefühlt eine Sekunde an ihm dranhängt und er den trotzdem noch wegbringt. Ich bin von May dieses Jahr, ich bin wirklich Woche für Woche, gehe ich bei ihm tendenziell höher. Und die Offense insgesamt ist noch nicht rund in dem Sinne, weil dafür ist vom Run-Game zu wenig. Jetzt hatten sie mal dieses Spiel von Diggs, aber es ist ja trotzdem eine Offense, die den Ball halt bewegt. Und das liegt maßgeblich an Drake May.
Ja, das liegt halt auch immer noch daran, dass sie wirklich immer noch eiskalt dieses gleichwertige Committee aus 3 Running Backs durchziehen.
Ja, wovon was einer den Ball macht, nicht. Also,
dass der überhaupt noch die Chance bekommt, 2 Touchdowns Wahnsinn. Zu machen, ist so eine Frechheit, nachdem der schon wieder so leicht den Ball fumbelt. Ein Running Back darf nicht so leicht den Ball fumbeln. Das war ja noch nicht mal ein richtig guter Hit auf den Ball. Das war ein normales Tackling. Mhm. Also,
und trotzdem ist ja jedes oder fast jeder dieser Stevenson-Fumble sieht ja irgendwie ein bisschen gleich aus, weil er den Ball nicht richtig protected.
Genau.
Und wenn dann irgendwie ein Hit entweder Richtung Ball kommt oder Richtung Arm, ja, dann fluppt er raus. Und das ist ja wirklich, also
Das ist das richtige Wort dafür. Die fluppen
bei Belichick würde der schon, also bei Belichick hätte der schon längst nicht mehr gespielt.
Der würde überhaupt nicht mehr spielen. Und ja, Trevin Henderson ist jetzt nicht so, dass der mit jedem Carry da irgendwie Bäume ausreißt.
Ja. Mhm.
Aber Gibson, weiß ich nicht, wo die Begeisterung für ihn plötzlich wieder herkommt. Und ich mag den ja eigentlich als Spieler, aber ich sehe es nicht so richtig. Und ich habe dann mal gehört, ja, Pass Protection bei Henderson nicht so gut gewesen. Ja, aber wir wissen ja, dass er es einigermaßen kann, besser als andere Running Backs, die aus dem College kommen, in ihrem ersten NFL-Jahr, weil er einfach der beste Pass-Blocking-Running Back war,
also er
dieses Jahr in die NFL kam. Ja, er hat gestruggelt, aber es ist halt nicht so, dass wir wissen, dass er immer damit gestruggelt hat. Wir kennen gute Plays von ihm. Ich habe gestern den einen oder anderen, vor allem einer ist mir aufgefallen, einen Blitz-Pickup gesehen, wo er wirklich entscheidend dafür sorgt, dass da komplett dieses Momentum rausgenommen wird aus dem Blitz. Dementsprechend, frage ich mich noch so ein bisschen. Ich glaube, die haben 6 und 7 Rushes und Stevenson bekommt sie halt in der Red Zone und macht dann entspannt zwei Touchdowns. Grundsätzlich stimme ich dir dazu. Es gibt noch einiges in dieser Offense, was besser werden kann und besser werden muss, aber gestern sah es dann doch über weite Strecken auch teilweise richtig gut aus. Nicht so gut war das, was die Bills gemacht haben. Die haben sich wirklich, also die haben wirklich viel dafür gegeben, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Das muss man schon so festhalten. Zum einen
auf jeden
Strafen.
Fall.
Mir ist es ganz früh im Spiel schon aufgefallen, wie sloppy das ist, was jetzt Penalties angeht. Und dann waren es tatsächlich nach der ersten Halbzeit schon 8 Strafen. Am Ende, nach dem Spiel, 11 für 90 Yards. Das ist einfach verdammt viel. Dann die Turnover. Du hast einen Keon Coleman-Fumble, du hast einen Fumble beim Snap von Josh Allen, wo ja, ist ein bisschen ärgerlich, wo man sich da gegenseitig so ein bisschen umläuft und dann. Ja, halt
es war so ein Jet-Sweep, ne? Die wollten Jet-Sweep zum Tight-End und irgendwie die Ball. Also es war, glaube ich, nicht unbedingt der Snap, aber halt die Ball. Genau, also der Snap war vielleicht nicht sauber, aber die Ballübergabe klappt nicht so richtig. Und es ist halt ein Tight-End, der irgendwie ein Handoff übernehmen soll. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch nicht 100 Mal trainiert im Training. Ja, und dann ist
ja,
der
aber
Ball
sloppy.
Halt raus.
Also sloppy, das ist halt das richtige Wort dafür, weil. Die meisten Strafen oder viele der Strafen entstehen durch Unaufmerksamkeit, durch fehlende Konzentration. Genau sowas hier auch, so eine Ballübergabe. Das sind ja Basics, die man eintrainieren kann oder halt auch eine Konzentrationsfrage sind. Und dann Stichwort Bälle über die Mitte, die Josh Allen eigentlich kann oder Würfe, die Josh Allen eigentlich kann. Unschöne Interception dann über die Mitte des Feldes. Aber was ich hier, also klar, Turnover, Strafen und so, alles schön und gut, aber ich finde, was man hier halt krass gemerkt hat, ist, dass die Bills eben dieses Mal nicht diesen Gang hochschalten konnten, was ich letzte Woche noch gesagt habe. Sie konnten nicht das Spiel von Anfang an verwalten, weil das Run-Game nicht so gut funktioniert hat wie in den Wochen davor. Du hast schon die Defensive Line vor allem der Patriots angesprochen. James Cook hat am Ende 15 Runs für 3,3 im Schnitt. Das ist dann halt einfach zu wenig, um ein Spiel von Anfang an verwalten zu können. Das Einzige, was offensiv konstant funktioniert hat, war Dalton Kincaid in diesem Spiel. Aber das war dann halt mit den Strafen, den Turnovern zu wenig in einer so kompetitiven Liga wie der NFL, um ein Team wie die Patriots zu schlagen.
Ja, und ich fand das krass, weil in meinen Augen hat Allen insgesamt eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht.
Ja,
er hat halt den
schlecht.
Einen Fehler. So, das ist halt eine Interception, wo er eben den Ball in den Rücken oder in Coverage wirft. Also Double Coverage plus nicht gut platziert.
Ja.
Und die Patriots fangen den ab. Ansonsten eben, genau, die zwei Turnover, muss ja auch hier dazu sagen, die zwei Turnover halt mit direkten, also die zwei, beziehungsweise zwei der drei Turnover mit direkten Scoring-Implikationen, weil der Fumble von Keon Coleman war an der eigenen 11-Yard-Line, der bringt halt ein Field Goal für die Patriots dann direkt ein.
Das meinte ich übrigens mit, es hätte noch mehr sein können, weil eigentlich, wenn du an der 11 startest,
genau, da haben sie den Ball halt gar nicht bewegt.
Ja.
Genau, aber es sind halt drei Punkte und die Interception war ja an der gegnerischen 10-Yard-Line. Also da haben wir, reden wir über direkte Punkte und selbst wenn wir nur zweimal Field Goal rechnen würden, reden wir über einen 6-Punkte-Swing, der halt in dem Spiel dann natürlich mitentscheidend ist. Also die Turnover waren halt auch in blöden Situationen aus Bildsicht. Die Patriots haben aber auch schon auch was dafür getan, dass sie dieses Spiel gewinnen auf der Seite des Balls. Und das ist eben für mich wirklich die Run-Defense. Weil wir haben jetzt, und da würde ich einen klaren auch Unterschied machen, die Bills-Offense gesehen in Matchups, wo sie von Anfang an einfach, du hast gerade so gesagt, das Spiel verwaltet haben, wo sie einfach das bessere Team waren. Das Jets-Spiel, das Dolphins-Spiel, auch wenn es dann hinten raus eng wurde. Solche hatten sie jetzt schon einige. Wo sie eben sich von Anfang an dann auch wirklich auf diese langen Drives stützen konnten. Run-Game, Uhr runterspielen, lange Scoring-Drives und dann der Gegner nicht so richtig reinkommt oder der Gegner selbst offensiv Fehler macht. Und das haben die Patriots eben nicht gemacht. Die halten das Spiel eng, gehen in Führung, bleiben immer dran. Und dann fand ich, war es schon so ein bisschen, also das ist ein Spiel, wenn jetzt hier keine Bills-Alarmglocken oder sowas raushauen, vor allem wenn die so viele Fehler dann einfach auch gemacht haben. Aber es war halt schon mal so das erste Spiel eigentlich dieses Jahr, wo der Gegner das Run-Game stoppen konnte und wo du gesehen hast, wie sie eben auch mit ihren Receivern strugglen, die Bills. Also gegen eine gute Man-Cover-Defense der Patriots, gegen gute Cornerbacks. Mhm. Und das ist ja letztlich, wenn wir jetzt einfach mal Big Picture denken, Bills, Playoff-Team, wie weit kann die Saison gehen und so weiter. Das war ja die große, große Frage, oder ist die große Frage. Haben die genug individuelle Receiver-Qualität, um dann eben auch wirklich die Top-Defenses in den Playoffs damit zu schlagen, wenn du in 3. und 8 bist, wenn du ein Scoring-Drives in einer Minute brauchst, solche Sachen. Das ist die große Frage für die Bills offensiv. Und ich finde, das haben die Patriots gestern halt auch wirklich gut gemacht. Du hast gerade gesagt, Kincaid, okay, das ist halt, weil du einen Tight End dann vielleicht gegen Linebacker häufiger mal oder eben gegen Zone Coverage über die Mitte gematcht bekommst, weil du vielleicht dem auch ein paar Targets mehr designen kannst. Und sie hatten natürlich auch Big Plays offensiv. Also das ist ja nicht so, dass sie den Ball gar nicht bewegt hätten. Ich fand, Allen hat auch wirklich ein paar tolle Würfe wieder drin gehabt. Du siehst dieses Pocket Movement, was einfach wahnsinnig gut ist und wie er dadurch dann Plays in Structure verlängern kann. Aber nochmal, das war das erste Mal dieses Jahr, dass wir wirklich eine Unit gesehen haben, die Buffalos Offensive Line so richtig Probleme macht. Und das wird spannend sein zu sehen. Also natürlich haben dich viele Teams diese Mischung aus der Defensive Tackle Qualität, die Patriots haben, plus der Corner Qualität, die Patriots haben. Aber das war mal so ein erstes Mal dieses Jahr, wo die Bills Offense, ich würde schon sagen, an ein paar Grenzen gestoßen ist und wo sie, glaube ich, auch was mitnehmen müssen, nämlich wo sie sich weiterentwickeln müssen und dann im weiteren Saisonverlauf, gerade auch Richtung Playoffs.
Ja, einen besseren Wide Receiver müssen sie irgendwo mal mitnehmen. Auch
das ist es halt, weiter. Ja. Das, also, wir haben ja, glaube ich, in der Season-Preview hatten ja. wir das ja auch, das Thema, oder zumindest auch in der Division-Preview, dass ja letztlich sehr, sehr viel davon abhängt vom Ceiling dieser Bills Offense. Wir wissen, der Floor ist extrem hoch. Ja. Aber Ceiling, vor allem Playoff-Ceiling, hängt davon ab, wie Keon Coleman sich entwickelt.
Ja.
Und das ist halt ganz ehrlich, eine Rechnung, die riskant ist.
Ja, und die bislang jetzt auch nicht so richtig Früchte trägt. Ich weiß, er hat gestern auch wieder noch den Touchdown. Ja. Und ich will den Fumble gar nicht zu hoch hängen.
Ja, aber halt es gibt nicht schon Wide Receiver 1, so dieses Level
Receiver, so die
Reißballspiele an sich.
Mir fehlt da auch vor allem häufig die Separation in so 1-gegen-1-Situationen. Ist mir jetzt häufiger schon das aufgefallen,
ist,
dass er...
Das ist halt nicht sein Spiel.
Ich weiß, aber als richtiger Nummer 1 Receiver, also... Wenn wir jetzt, keine Ahnung, okay, nehmen wir mal irgendwie Paradebeispiel für einen Spieler, der jetzt nicht über seine Separation, sondern über seine Physis vielleicht kommt und 1-gegen-1-Situation gewinnt. Keine Ahnung, Mike Evans, DeAndre Hopkins, you name it. Die konnten mehr als nur 1-gegen-1-Situation gewinnen in ihren besten Zeiten.
Ja, ja,
deswegen waren sie so herausragende Wide Receiver, nicht weil sie eben diese Situation häufig für sich entscheiden konnten, weil das ist dann letztendlich auch, das ist zu wenig, um dann halt wirklich so eine klare Nummer 1 zu sein. Ja. Und da fehlt mir noch ein bisschen das Plus, das on top, das, was ihn dann wirklich also zu einem Unterschiedsspieler macht.
Das war die große Frage bei ihm halt letztlich. Oder ist sie immer noch?
Ist sie
kann
immer
er sich
noch
in diesen Spieler entwickeln?
Ist er immer noch jung?
Er muss ja nicht,
kann ja immer noch passieren.
Genau, er ist noch jung, zweites Jahr in der NFL.
Genau.
Er ist ja auch, also er muss ja gar nicht der Spieler sein, der jetzt jede Woche Spieler an sich reißt.
Genau.
Die Frage ist eben, du hast ja eine sehr, sehr komplette Offense. Ja, du brauchst aber halt einen Receiver, der eben in den Playoffs, in diesen Momenten, in diesen Matchups, der da dann Spiele mal, und wenn es nur für ein Viertel oder für einen Drive oder für zwei Drives irgendwie, dann da Spiele wirklich komplett übernehmen kann.
Aber
und da ist
er
halt auch noch nicht im Moment.
Den Bills würde ein Spieler gut tun, der auch einfach fast jedes Spiel an sich reißen kann. So wie es halt Stefan Dix gegenüber gemacht hat, in diesem Spiel.
Ja, so. Ja. Gut, das würde jeder auch für uns gut tun, aber ja.
Ja, aber schon einer, der von einem absoluten Top-Team, von einem Team, was dieses Jahr den Super Bowl gewinnen will und gewinnen kann, von allem, was wir bisher gesehen haben. Da fehlt mir halt die Qualität in der Spitze. Das war vor der Saison schon klar, aber ja, in solchen Matchups sieht man es dann auch mal und das kann halt in den Playoffs dann auch einfach mal den Run beenden.
Wir werden wir haben, glaube ich, noch einen knappen Monat. Wir werden sicher dann früher oder später mal ausführlicher über Trade-Deadline sprechen, weil auch so wie diese Saison läuft, wird es ja doch einige Teams geben, wo wir in 3-4 Wochen sehr klar sagen können, also lieber jetzt anfangen, Spieler abzugeben und Draftkapital zu sammeln.
2019 war übrigens das letzte Jahr, die letzte Saison, in der die Patriots einen Winning Record nach 5 Spielen hatten. Ist eine Weile her.
Team sieht gut aus. Also ich meine, wir hatten sie beide als unsere positive Überraschung vor der Saison. Das sah jetzt am Anfang, es ist noch holprig, ne? Keine Ahnung, ob das am Ende reicht für 9 Siege, 10 Siege. Ja. Aber du siehst schon, finde ich, dass es auf einem richtigen Weg ist.
Ja, und ich finde gerade, wenn du zu solchen Spielen dann in der Lage bist, auswärts Primetime mit einem jungen Quarterback,
Team to beat in der Division.
Offensichtlich
so, genau,
kein einfaches Spiel
Gegner
bei einem Team, was 14 Heimspiele in Folge gewonnen hat. Aber das finde ich schon, das war wirklich schon beeindruckend. Beeindruckend war auch das, was wir im Spiel Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers gesehen haben. Und bevor wir auf dieses Spiel eingehen und über dieses Spiel sprechen, möchte ich euch mitnehmen in eine kleine Zeitreise. Lass uns alle mal 3 Jahre zurückdenken. 2022. Baker Mayfield wurde gerade bei den Panthers gebencht und Sam Darnold hat für ihn übernommen. Der war vorher sein Backup. Also für beide lief es jetzt nicht so richtig rund. Ich meine, Sam Darnold durfte dann übernehmen, aber hat ihn dann noch nicht so weit gebracht, weil nach der Saison ist er dann zu den 49ers gegangen, um der Backup von Brock Purdy zu sein. Ja, also das waren zwei frühe Draft-Round-Picks, aber vor 3 Jahren sah wirklich viel danach aus, dass sie wirklich so die Backup-Karrieren eingeläutet haben. Stell dir mal vor, zu dem Zeitpunkt hätte dir jemand gesagt, 2025, 3 Jahre später, sprechen wir hier über zwei Quarterbacks, die beide bei einem Team spielen, Starter sind, die 3-1 in die Saison gestartet sind und sich einen absolut gottlosen Shootout liefern, wo sie beide über 340 Yards passen, beide richtig guten Football spielen, beide fast kein schlechtes Play, das ganze Spiel über haben, fast keinen schlechten Wurf. Was hättest du dieser Person gesagt?
Also, da muss man ja noch sagen, da sind wir an einem Punkt, jetzt in deiner kleinen Zeitreise. Ich weiß nicht, wer dieses, das, der ein oder andere hat sicher dieses Bild noch vor Augen, weil es ging damals überall auf Social Media rum, wo Baker Mayfield der Scout-Team Safety war. In so einem roten Trikot im Training da irgendwo an der Line of Scrimmage rumgeturnt ist, um mal halt irgendeinen Safety zu simulieren, gegen den sie nächste Woche spielen.
Wow.
Und ja, ey, also ist eine riesen, riesen Story. Generell dieses ganze Thema Veteran Quarterbacks und wenn die auf einmal dann doch in gute Situationen kommen, ja, was dann möglich ist.
Was sagt uns das über die Panthers? Die hatten beide.
Ja, fair enough. Ich meine, letzte Woche haben wir gesagt, was wären die Browns, wenn sie Baker Mayfield behalten hätten? Was wären die Panthers, wenn sie einen der beiden behalten hätten? Wer weiß, wobei natürlich auch sagen muss, einfach, das ist ja Teil dieses Themas natürlich.
Umstände.
Dass diese Quarterbacks da einfach dann da diesen Karriereweg oder diesen Turnaround nicht geschafft hätten. Also gleiches Thema Daniel Jones, wenn der jetzt einfach bei den Giants geblieben wäre, dann wäre der auch nicht auf dem Level,
Umstände,
wo er jetzt
Umstände,
bei den Colts ist. Die Umstände, das sind wirklich einfach die Umstände. Aber mit welcher Seite willst du anfangen? Weil ich finde, es ist fast egal in dem Spiel.
Ich habe schon mir was überlegt. Ich wollte nur dich einmal mitnehmen. Also, weil ich so, diese Story ist einfach so kurios, dieses Narrativ von diesen beiden Quarterbacks, die so eine, ja, fast schon Redemption-Arc hingelegt haben und sich dann halt so ein Spiel liefern. Aber ich habe gerade davon gesprochen, dass sie beide richtig gut gespielt haben, fast kein schlechtes Play hatten. Am Ende war es da so dieser kleine, mini-kleine Fehler von Sam Darnold. Und das war nicht mal ein katastrophales Play, aber es war am Ende der entscheidende Faktor. Es war ein Play von Sam Darnold, wo er einfach die falsche Entscheidung trifft, wo er sich dafür entscheidet, den Ball noch unter Druck zu werfen oder werfen zu wollen. Und am Ende ist es dann trotzdem auch ein bisschen Pech, weil er den Ball einem Gegenspieler an den Helm wirft, aber nur so leicht. Aber dadurch ändert der Ball seine Flugkurve. Ich glaube tatsächlich, dass der Ball sonst einfach inkomplett gegangen wäre.
Habe ich mir auch aufgeschrieben, weil der hat ihn ja mit sehr viel Feuer eigentlich geworfen. Er hat ja versucht, das ist ja ein Mini-Fenster, was er da versucht zu treffen. Also für alle, die es vielleicht jetzt nicht auf dem Zettel haben, das ist ganz am Ende des Spiels. Die Bucks haben gerade ausgeglichen, 35-35, Seahawks sind dabei, Richtung Game-Winning-Field-Goal den Drive zu bewegen. Ja. Und ich glaube, es ist Cooper Kupp, versucht ihn da in ein ganz, ganz enges Fenster reinzuwerfen. Das war auch keine gute Entscheidung. Also ich finde, dafür kann man ihn kritisieren, weil ich glaube nicht, dass er den da reinkriegt.
Aber ganz ehrlich.
Aber selbst wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich eine Incompletion.
Es kann aber auch sein, dass er ihn fast so ein bisschen wegwerfen will. So über die Mitte halt in Richtung seines Receivers, weil er geht so weit nach unten und ditcht dann halt gegen den Helm, kriegt dadurch halt irgendwie ein neues Momentum und wird dann intercepted. Aber es war halt dieser kleine Fehler. Der letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Buccaneers, ich habe noch gar nicht das Ergebnis gesagt, 38-35 gewinnen. Es war ein wirklich ultra unterhaltsames Spiel, offensiv spektakulär. Und das, obwohl, wir können gleich über die Seahawks offensiv allgemein sprechen, über weite Strecken am Anfang des Spiels in der ersten Halbzeit kaum was machen konnten und dann irgendwann aufgewacht sind, aber dann ging es so richtig los. Ja, aber letztendlich muss man auch darüber sprechen, dass die Bucks hier mal wieder mit unter einer Minute auf der Uhr das Spiel für sich entscheiden. Ich glaube, jetzt das vierte Mal in 5 Wochen oder so. Crazy.
Ich hab tatsächlich eine Zahl dazu, weil das ist historisch. Die Bucks sind das erste Team in der NFL-Geschichte mit 4 Siegen über die ersten 5 Wochen einer Saison, wo sie in der letzten Spielminute der regulären Spielzeit immer entweder hinten lagen oder es unentschieden stand.
Ja,
das
genau.
Gab's noch nie.
Genau, das war die Statistik, die ich vor 2 Wochen schon genannt habe, wo es, glaube ich, noch eine andere Mannschaft gab, die das geschafft hat. Also, nicht viele, so ein paar. Und das hat sie jetzt halt dann als alleinigen Rekordhalter. Ja,
also, ich würde da vielleicht einsetzen mit dem Thema Fehler. Weil, klar, Darnold, das war der eine Fehler von ihm. Ich meine, er hatte einmal echt auch Glück. Er hatte einen Wurf, wo er richtig Glück hatte, der ganz am Ende, zum Start dieses 99-Yard-Touchdown-Drives, wo er aus der eigenen Endzone den Ball wirft. Und ich glaube, es ist Yaya Diaby an der Line of Scrimmage, der den fast abfängt. Ja. Stattdessen rutscht er ihm so durch die Hände, landet sogar noch bei Cooper Kupp, der einen First Down da draus macht. Ja, ja. Also das hätte auch ein Pick-Six sein können in die andere Richtung.
Es waren ein paar Würfe dabei von Sam Darnold, die
genau.
Ja, die mutig waren und die auch gutes Wide-Receiver-Play gebraucht haben, damit die completed sind.
Genau, ja. Absolut. Er hatte einen, den habe ich mir noch aufgeschrieben, mit drittes Viertel, der Shot auf JSN. Das ist vor allem JSN, der da das Play macht, wo der Ball unterworfen ist. Aber dieser Pick war halt so, er hatte vielleicht so zwei halbe gravierende Fehler, wenn man so will. Die Entscheidung eben zu der Interception am Ende und der Ball zu dem, den Diaby fast abfängt. Aber die Fehler waren ja bei den Seahawks halt einfach noch mehr.
Ja.
Also es waren ja einfach zwei weitere Fehler. Es war einmal Ich weiß nicht, ob sie sich einen Gefallen tun mit diesen Jalen Milroe-Packages, die sie da irgendwie ab und zu machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das viel bringt. Hier ist es ein Option-Run, pitch den Ball in den Rücken von Kenneth Walker, fumble und die Bucks recovern. Und der Kicker, gleich zu Beginn des Spiels, verschießt aus 44 Yards ein Field-Goal. Das waren halt in einem super engen Spiel, wo es die ganze Zeit hin und her ging, das waren halt Knackpunktmomente, die letztlich dann, wir hatten die Bucks letzte Woche gegen die Eagles, wo sie eben mehr Fehler gemacht haben. Da haben sie die entscheidenden Fehler letztlich gemacht, Blocked Punt und Fumble und Interception und so. Hier war es jetzt mal der Gegner und dann sind es eben diese engen Spiele, wo Baker Mayfield dir einfach im Moment immer eine Chance gibt. Aber, wolltest du noch was zu den Fehlern sagen? Weil sonst würde ich mal positiv zu Seahawks Offense kommen.
Ich wollte nämlich gerade ein paar positive Sachen über die Seahawks Offense sagen. Ich kann sie dir mal einleiten sozusagen, dann kannst du ins Detail gehen. Weil ich finde, dass die Seahawks in diesem Spiel es sehr, sehr gut geschafft haben, ihre Schwächen zu kaschieren, oder halt in diesem Spiel waren es halt keine Schwächen so in dem Sinne, und über die Schwächen haben wir auch vorher gesprochen. Zum einen das Run-Game, wo ich gedacht habe, die werden hier gar nichts machen, und ich finde, gemessen an meinen Erwartungen, haben sie es ganz gut geschafft, hier den Ball zu laufen, sogar ein paar Big Plays waren natürlich auch am Ende maßgeblich dafür, dass der Boxscore nicht so schlecht aussieht, aber trotzdem, gerade das, was sie über so mit Outside-Runs gemacht haben, da haben sie sich auch echt deutlich besser geschlagen, als ich gedacht hätte. Ja. Und die andere Sache, die ich ja auch schon, oder die wir beide schon mehrfach thematisiert haben, war, ja, du brauchst halt mehr als JSN dann für solche Spiele gegen gute Gegner. Und JSN war hier wieder sehr, sehr stark, war der klare Fokus der Offense. Aber ich finde, sie haben es geschafft, die anderen Playmaker gut in Szene zu setzen. Also Sam Darnold allen voran. Also da gab es einen Ball auf der Ricky Young mit einem richtig starken Catch, wo ich mich gefragt habe, wo kommt das denn her? Cooper Kupp hatte ein paar wichtige Plays, du hast eins davon gerade schon angesprochen. Wichtige Catches, Torrey Horton mit einem Touchdown-Catch, wo das Play von Sam Darnold richtig gut ist, weil das war nicht so geplant. In der Red Zone, gut improvisiert, unter Druck dann den Ball zu Torrey Horton gebracht. AJ Barner mit 7 Catches, die haben richtig gut den Ball verteilt.
Und das war etwas Touchdown-Maschine irgendwie mittlerweile geworden.
Das sind halt zwei Sachen, die ich vorher ganz klar als Schwäche herausgehoben hätte bei den Seahawks, die ihnen die halt hier keine Schwächen waren, und nur so, glaube ich, sind sie auch im Spiel geblieben.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich würde auch an das nochmal anknüpfen, was du zu Beginn gesagt hast, dieses Thema, tun sich lange schwer und dann kommen sie irgendwie rein. Das knüpft ja irgendwo an die Analyse an, die wir zu Seattle auch schon jetzt die letzten Wochen hatten. Eben dieses Thema, die leben halt sehr von diesen Explosives, die leben sehr von diesen Big Plays im Passing Game. Und Darnold trifft die dieses Jahr, würde ich wirklich sagen, ich würde behaupten, besser als jeder andere Quarterback über die ersten 5 Wochen dieser Saison. Aber wenn die halt mal nicht so kommen, und das ist schwer zu planen, und das ist eine sehr, 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 sehr hohe Erwartungshaltung an Darnold, da jede Woche 3, 4 solcher Dinger zu treffen, wenn die halt mal nicht kommen, dann fällt die Offense auch mal in so einen Slump und dann bewegen sie den Ball mal nicht. Wir haben das ja auch gegen Arizona letzte Woche gesehen, wo sie eigentlich super gut rauskommen, und auf einmal ist die Offense komplett weg und der Gegner kommt wieder ins Spiel rein. War hier halt früh im Spiel so. Aber Darnold, wie gesagt, er trifft halt so viele dieser Dinger. Also ich habe mir einige rausgeschrieben. Den zu Young hatte ich auch. Das ist natürlich ein tolles Play von Young am Catchpoint.
Ja.
Aber wie Darnold den platziert, während er einen Hit einsteckt, das ist halt auch echt Wahnsinn. Den im ersten Viertel, tiefe Crossing Route Richtung Sideline zu Kupp, ist ein toller Catch von Cooper Kupp. Kupp auch mit sein bestes Spiel für Seattle, neben dem Steelers-Spiel, würde ich sagen. Aber der ist halt auch super platziert von Darnold. Der Touchdown auf JSN direkt vor der Halbzeit, das ist ein absoluter Laser über die Mitte in die Endzone. Der Touchdown zum 35-28, Play-Action, schneller Druck, wirft den noch ohne saubere Plattform raus zum Touchdown. Das sind halt so viele solcher Würfe, solcher schwierigen Würfe downfield. Und das nochmal, das ist ein Drahtseilakt. Weil nicht nur in Spielen, sondern es kann auch einfach sein, dass die in der mal über 3 Wochen nicht so fallen. Oder dass Darnold die halt über 3 Wochen nicht so trifft. Und dann ist halt die Frage, wie sieht der Offense aus? Aber da fand ich es halt hier sogar wirklich positiv, was du ja auch gerade schon gesagt hast, dass sie auch die Zweifel, die wir im Vorfeld hatten, könnt ihr den Ball hier laufen, wer macht Plays außer JSN, eigentlich ja sehr positiv beantwortet haben dann im Laufe des Spiels. Und dann letztlich war es halt wirklich ein toller Shootout zwischen zwei Quarterbacks, die aktuell brandheiß sind, und Seattle hat eben die 3 entscheidenden Fehler gemacht, die Tampa Bay diese Woche einfach nicht hatte. Trotzdem, aus Seahawks Sicht, bevor wir zu den Bucks gleich kommen, wenn Darnold das über die Saison aufrechterhalten kann, dann werden die in super vielen Spielen sein. Ich wollte gerade den Turnaround schaffen, weil dann können wir auch zu den Bucks kommen. Gleichzeitig müssen wir über diese Defense sprechen. Den haben 3 wichtige Spieler gestern gefehlt. Witherspoon, Love und DeMarcus Lawrence. Das ist natürlich ein Faktor. Aber, und das haben wir in der Preview gesagt. Ich habe in der Preview gesagt, das ist ein Spiel, da dachten wir noch, Witherspoon spielt vielleicht, aber wo ich generell gesagt habe, ich will hier Egbuka viel außen sehen. der hat diese Outside-Cornerbacks einige Male gekocht.
Yep.
Outside-Corner ist ein Problem bei den Seahawks. Schon die ganze Saison über.
Rick Woolen da müssen aber sie sich raus, was ausfallen lassen. Glaube ich, zwischenzeitlich. Ich weiß gar nicht, ob er zurückgekommen ist.
Aber Joby auf der anderen Seite ist nicht besser, also beziehungsweise ist schlechter. Das heißt, die sind ein Team im Moment, wo ja eigentlich die Idee war, Top 3 Defense und dann eine Offense, die den Ball am Boden bewegt und halt da einzelne Shotplays trifft. Und im Moment ist es eben eher so, Defense ist okay, aber hat zu klar definierbare Schwachstellen. Vor allem eben, wenn du gegen andere Playoff-Teams aus deiner Conference spielst. Und offensiv, Run-Game ist halt sehr spotty und dann lebst du eben sehr von diesen Big Plays im Passing-Game.
Emeka Egbuka ist richtig gut. Oh Mann. Also,
ja.
Dass er gute Hände hat, das stand außer Frage. Dass der dass er ein gutes Gespür für Defenses hat, so Zone Defenses, weiß, wo seine Spots sind, Open Windows, stand außer Frage. Ich habe ihn in zwei Sachen maßgeblich unterschätzt. Zum einen das Route Running, also das Route Running war gut, aber das ist noch mal besser, als ich gedacht hätte. Und, also, ich hätte niemals gedacht, dass Emeka Egbuka jemand ist, der hinter eine NFL-Defense kommt. Alleine mit Release und Antritt. Weil das war für mich das größte Fragezeichen bei ihm. So, wie dynamisch kann er sein? Wie athletisch ist er? Reicht das, um ein richtig guter NFL-Receiver zu werden? Und dann burnt er einfach die komplette Secondary der Seahawks und kommt hinter die und dann kriegt er natürlich noch einen tollen Pass von Baker Mayfield, nicht nur einen, aber den, über den ich gerade spreche, der hinter die Defense geht, ein langer Ball, perfekt platziert. Er kann deutlich mehr, als ich vorher gedacht habe und es ist einfach aber auch eine sehr, sehr gute Connection. Alleine der Touchdown-Pass auf Egbuka ist halt auch ein großartiger Wurf von Baker Mayfield. Die beiden haben einfach eine super Chemistry und ich glaube, da werden wir noch lange Spaß dran haben.
Und das war ja jetzt nicht nur in dem Spiel. Also jetzt haben wir gerade gesagt, Seahawks Corner angeschlagen, Safety gefehlt, Outside Corner ist ein Problem. Egbuka ist ja in anderen Spielen auch schon hinter die Defense gekommen. Also das habe ich so auch nicht erwartet. Das ist wirklich was eine absolut positive Überraschung ist. Und Baker spielt halt wie ein absoluter Madman dieses Jahr. Und wir haben da schon drüber gesprochen, es gibt auch eine Schattenseite. Er hat viel Turnover-Glück gehabt die ersten drei Wochen der Saison. Genau, letzte Woche hat es ihn dann mal erwischt. Das ist ein schmaler Grat, aber die andere Seite dieser Medaille sind eben diese Big Plays, diese schwierigen Bälle, Risikopässe, die er trifft. Und die halten die Bucks in Spielen und gewinnen ihnen Spiele. Gerade jetzt früh in der Saison, wo die ja offensiv eigentlich konstant angeschlagen sind. Offensive Line angeschlagen. Jetzt hier, da in der Prognose lagen wir richtig. Die konnten den Ball am Boden gar nicht bewegen mit der angeschlagenen Line, ohne Bucky Irving. Und dann ist Mayfield halt 9 von 11 bei Pässen über 10 plus Yards Downfield für 227 Yards und 2 Touchdowns. So viele tolle Würfe. Also der Touchdown zu Egbuka ist, den habe ich mir ganz fett markiert. Das ist Dritter und 15. Das war wahrscheinlich mein Favorit sogar in dem Spiel von ihm. Den da so über den Verteidiger zu legen, ist einfach sensationell. Unterstreicht halt dieses Big Play Hunting, das wir von ihm sehen, in der positivsten Version. Dann haben wir ihn gegen Pressure gestern. Er war aber über einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck. Also Seattle hat schon auch Druck machen können mit der Front. 8 von 9 für 130 Yards und ein Touchdown gegen Pressure. Er ist ein absoluter Ganzlinger, er spielt wie ein absoluter Ganzlinger und im Moment macht es irre Spaß, ihm zuzugucken. Und dann muss man halt damit leben, dass es Spiele geben wird, die er dir wahrscheinlich auch mal mit 2 oder 3 Turnovern wegwirft. Bisher ist es selten passiert dieses Jahr. Also selbst das gegen die Eagles, da reden wir ja über eine blöde Interception dann am Ende. Und das gestern war halt die beste Version davon. In dem Spiel, wie gesagt, wo sie den Ball am Boden nicht bewegen konnten. Rashad White, der hat dann die 2 Touchdowns zwar, aber 2,9 Yards pro Run. Die Bucks als Team 2,3 Yards pro Run. Mayfield hatte 4 Incompletions gestern und hat mit dem ganzen Pressure, den er gekriegt hat, einen Sack kassiert. Einen einzigen. Und ich würde sogar eine der Incompletions ehrlicherweise als Drop einstufen. Das war nicht nur Boxscore-mäßig, jetzt mit hoher Completion Rate und so, sondern auch per Eye-Test, fand ich, sein effizientestes Spiel bisher dieses Jahr. Und wenn der mal in diesem Rhythmus ist, dieses Quick-Game, wo er die Bälle halt auch rausfeuert und dann diese vertikalen Play-Gelegenheiten, die dann nehmen kann, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich fand auch underneath, Seattle früh im Spiel haben vielleicht ein bisschen große Räume gelassen in Coverage. Nochmal, die waren angeschlagen, muss man dazu sagen, gerade was die Mitte des Feldes angeht und die Coverspieler da. Und dann hat Mayfield aber halt auch diese Scrambles on top, eigentlich jede Woche, wo er kritische Plays macht, First Downs rausholt. Ich habe mir noch einen rausgeschrieben, also der Touchdown bei 3. und 15, natürlich sensationell. Später dann eben im dritten Viertel, das ist ja der, den du gerade meintest, 3. und 13, das ist der, wo Egbuka hinter die Defense kommt und die 57 Yards den Ball durch die Luft bewegen. Der Touchdown zum 35-35 ist ein tolles Second-Reaction-Play von Baker Mayfield aus der Pocket. Ja, und also zu Ebuka, ich habe mir nur eine Sache aufgeschrieben noch. Offensive Rookie of the Year. Ich glaube, der wird nur über ihn gehen.
Ja, vermutlich. Vermutlich schon. Ich meine, der First Overall Pick hat gestern auch gewonnen. Sprechen wir gleich noch kurz drüber. Sprechen wir erst über die Philadelphia Eagles und die Denver Broncos. Ich meine, oft hat es für die Eagles funktioniert. Das, was sie die letzten Wochen gemacht haben, nämlich kein Spiel über vier Viertel gut bestritten und trotzdem irgendwie gewonnen. Hier hat es nicht geklappt, weil sie vor allem dann in einem Viertel implodiert sind. Und ja, ich habe schon gesagt, die Bills waren ein ungeschlagenes Team, das verloren hat. Und die Eagles auch, damit keine ungeschlagenen Teams mehr. Nach 5 Wochen. Das Ding ist, es stand 17-3 vor dem vierten Viertel. Das Spiel endet 17-21 für die Broncos. Damit ist diese 10-Spiele-Siegesserie der Eagles beendet. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe gedacht, die gewinnen das noch, die Eagles. Es wäre nämlich nichts typischer gewesen, als wenn die mit einer Minute und 11 Sekunden auf der Uhr noch schaffen, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Aber, und ich glaube auch übrigens, wenn sie ein Field Goal zum Ausgleich gebraucht hätten, dann hätten sie das geschafft. Aber
ja, in Field Goal Range waren sie ja sogar.
Genau,
waren sie ja in der 30 oder so am Ende, glaube ich.
Die Broncos sind vorher für 2 gegangen. Damit hat eben ein Field Goal nicht mehr gereicht. Aber ja, es klappt halt nicht immer. Die Fehler wurden diesmal bestraft. Aber ich würde trotzdem auch hier vielleicht, ich wollte gerade sagen, positiv reinstarten und wollte erstmal sagen, wie scheiße die Broncos Offense 3 Viertel lang war. Also, nee, man muss so ein bisschen gucken, was sind denn hier die Erkenntnisse, die man mitnehmen kann. Ich würde trotzdem zuerst mit den Broncos anfangen. Die 3 Viertel offensiv nichts gemacht haben. Also, die hatten einen guten Drive, damit holen sie ein Field Goal. Das war ein langer Drive vor allem. Aber die Drives der Broncos in den ersten 3 Vierteln, nur mal ganz kurz. 3 and out, das war der erste, dann eben der lange Drive zum Field Goal. 6 Plays, 24 Yard Punt. 4 Plays für 17 Yards Punt. 5 Plays für 21 Yards Punt. 3 Plays, minus 3 Yards Punt. 9 Plays, 40 Yards Punt. 3 Plays, 8 Yards Punt. Es ist so absurd, wo dieses vierte Viertel herkam.
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, ob die Eagles einfach auch ein Stück weit müde waren, defensiv. Also, ob das damit reingespielt hat, weil die halt so oft immer wieder aufs Feld mussten.
kann sein.
Aber ja, also ich rechne es, ich würde es mal positiv anfangen, ich rechne es Bo Nix und der Broncos Offense auch ein Stück weit hoch an, dass sie dieses vierte Viertel dann auspacken können. Weil, also nochmal, das war 17-3 Eagles zu Beginn des vierten Viertels. Du hast gerade die Punts aufgezählt, 7 Punts für Denver an dem Punkt. Bo Nix stand zu Beginn des vierten Viertels bei 4 Yards pro Pass. Denver hatte super viele Strafen früh im Spiel, nicht nur in der Offense. Und Anfang des Spiels, also hast du ja auch, das hat man ja auch gesehen, da waren kaum Räume. Nix hat ja sogar ganz früh, trifft er diesen einen Shot auf Sutton, der kann den Ball nicht fangen. Das ist natürlich auch Pech, dass dann sowas mal passiert. Aber es gab wenig Räume. Dann später hat Nix bei einem Rollout Sherfield in der Endzone, überwirft den aber, das wäre ein Touchdown gewesen. Wieder so ein Play, was er halt liegen lässt. Stattdessen wird er beim nächsten Play gesackt und die kriegen nicht mal ein Field Goal, sondern punten bei dem Drive. Er hatte einmal ganz, also haarscharf ist er an einem Fumble vorbei, wo der Ball rausgeschlagen wird, aber der Arm wirklich so 2 Zentimeter sich nach vorne bewegt, deswegen war es dann eine Incompletion. Sie waren run-heavy zu Beginn, haben versucht, es so Broncos-typisch, Run-Game, sehr, sehr, sehr kontrolliertes Passing, versucht da wirklich so ein bisschen das Spiel zu kontrollieren, aber haben halt einfach nicht diese positiven Plays, also diese, wo du ja dann sehr, sehr viele positive Plays brauchst, um den Ball zu bewegen. Die kamen einfach nicht. Und das, obwohl ich das Run-Game sogar okay fand insgesamt in dem Spiel für Denver, aber vom Passing-Game halt, das war am Anfang wirklich ja eigentlich über die 3 Viertel fast gar nichts. Und dann dieses vierte Viertel. Nix im vierten Viertel, 9 von 10 für 127 Yards und ein Touchdown. 3 Scoring-Drives für Denver in diesem vierten Viertel. Ich hatte wirklich so, also es hat so eine Mischung aus, Nix hat so gewirkt, als wäre er jetzt irgendwie auf einmal aufgetaut in dem Spiel. Ich fand ihn da auch ein bisschen mutiger. Ich fand ihn präziser über die Mitte. So dieses Ballverteilen horizontal und über die Mitte dann so diese einzelnen Akzente setzen, was ja letztes Jahr oft gut funktioniert hat für Denver. Das war dann auf einmal wieder da, der Wurf auf Evan Ingram, den er hoch über den Verteidiger platziert, früh im vierten Viertel. Das war so ein Wurf, der das ganz gut versinnbildlicht hat, fand ich. Weil das war so ein, okay, also der Quarterback hat ja schon auch noch ein Stück weit Selbstvertrauen und versucht solche Würfe und trifft den auch. Und direkt danach trifft er den Backshoulder zu Sutton. Das ganze Timing im Passing-Game war besser in dem vierten Viertel. Das war sehr positiv. Also hier auf jeden Fall für Denver ein Spiel mit zwei Gesichtern, absolut von dieser Offense. Und natürlich liegt es maßgeblich an der Broncos Defense, dass sie überhaupt eine Chance haben, dann noch in dieses Spiel reinzukommen, hinten raus. Trotzdem ist so ein bisschen die Thematik, die wir nach Woche 1 mit den Vikings und J.J. McCarthy hatten, die halt über drei Viertel gegen die Bears nichts machen und im vierten Viertel das Spiel auf einmal noch drehen. Manchmal kriegst du halt so ein viertes Viertel, wo auf einmal auch der Quarterback anders spielt. Und das war, fand ich, hier der Fall. Ich würde auf das aber dann nochmal kommen, was du ganz zu Beginn gesagt hast, weil das Thema war ja hier wirklich ein Eagles-Team, das über Wochen jetzt, ja, eigentlich über die ganze Saison bisher, immer dieses so, sie machen das Nötigste, sie machen vor allem halt weniger Fehler als der Gegner, was ja auch eine Qualität ist, und dann gewinnst du damit Spiele. Und sie hatten jetzt hier in dem Sinne auch jetzt gar keine, ne, nicht irgendwie Turnover, geblockte Punts oder sowas, verschossenes Field Goal, sowas war jetzt ja nicht hier der Fall. Der Unterschied war, Punkt 1, der Gegner hatte halt auch keins dieser Plays. Also ich habe dir letzte Woche mal die ganzen Geschichten aufgezählt, wo du jedes Spiel durchgehen kannst, wo der Gegner halt 2, 3, 4 gravierende Fehler gemacht hat und die Eagles eben nicht. Das hatten die Broncos in dem Sinne auch nicht. Das heißt, da ist schon mal so ein bisschen eher ausgeglichener. Und dann gab es halt hinten raus so 1, 2 Geschichten. Die Unnecessary Roughness gegen Zach Bourne, wo er völlig unnötig da noch reinspringt. Das erlaubt Denver den Drive zu verlängern vor dem Field Goal zum 21-17. Es waren so eher dann so einzelne, also nicht kleinere Fehler, aber halt so vielleicht nicht ganz diese game-changing Block Punt zum Touchdown-Geschichten. Aber die Fehler, die dann passiert sind, waren eher bei Philadelphia. Und das war dann eben hier mal die andere Seite der Medaille für die Eagles, nachdem sie die ersten 4 Wochen eben diese Spiele immer gewonnen haben.
Aber was machen wir mit den Eagles, Adrian? Was machen wir mit den Eagles? Man wird ja nicht so richtig schlau aus dem, was sie da uns jede Woche anbieten. Und auch hier wieder richtig schöne, explosive Plays, vor allem durch die Luft dabei gehabt. Aber, also, ich wiederhole meine Frage, was machen wir mit den Eagles?
Das Ding ist halt, dass sie offensiv keinen Floor haben. Und das liegt daran, dass sie kein Run-Game haben. Also letztes Jahr war es ja immer so dieses Ding, wenn mal nichts geht, dann laufen wir den Ball.
Und ja, aber auch Fall da war es ja schon so, wenn ich mich richtig erinnere, dass häufig das Down-für-Down-Running-Game gut, aber jetzt nicht überragend war und es dann aber immer diese Big Plays von Buckley gab.
Genau, und die haben sie aber nicht dieses Jahr. Und ich glaube, das sind halt wirklich, also Down-für-Down ist es auch schlechter. Aber die Big Plays fehlen einfach krass. Gestern auch wieder das ein Run über 17 Yards von Barkley. Das war's. Am Ende 11 Runs für 45 Yards. Das ist ja nicht Eagles Football. Das ist ja nicht, wie sie spielen wollen. Sie kriegen immerhin das Big Play zu Barkley durch die Luft. Da haben sie mal die Man-Coverage der Broncos richtig gut attackiert und kriegen ihn 1-gegen-1 gegen den Linebacker. Aber es war halt, wie du sagst, wieder ein Spiel, wo du so Phasen hast, wo sie offensiv gut aussehen. Das hatten wir ja jetzt auch gerade gegen Tampa Bay letzte Woche. Und dann fallen sie in ein komplettes Loch. Und du hast wieder den Eindruck, da ist kein Rhythmus. Es sind so ein paar einzelne gute Plays, die halt dann zu Punkten führen. Ich mochte sogar in der ersten Hälfte einiges im Quick Game von den Eagles. Ich fand, da gab es positive Phasen. Aber das für sich ist ja keine Offense. Und diese positiven Momente fühlen sich unheimlich isoliert an. Mhm. Also selbst in den guten Phasen, so, es gibt dann halt diese negativen Dinger, wo Hurts den Ball ewig hält, weil nichts offen ist, was zu negativen Plays führt, wo sie Shots verfehlen, wo Hurts und die Receiver nicht auf einer Wellenlänge sind. All das war gestern auch in dem Spiel zu sehen, eben zusätzlich dazu, dass sie zu keinem Zeitpunkt aufs Run-Game zurückfallen können. Ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass Philadelphias Offense irgendeine Art von Sequencing hat. Also, dass Plays aufeinander aufbauen, dass Einzelteile der Offense mit den anderen harmonieren, dass irgendwie verzahnt ist. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Was ist überhaupt die Identität dieser Offense? Also letztes Jahr konnte man das, fand ich, sehr klar sagen. Du bist halt das explosivste Team am Boden. Du hast dann immer noch einen Floor mit dem Run-Game und du kannst die Shotplays auspacken. Du hast die beste Offensive Line der NFL. Du bist super, super unangenehm zu verteidigen, weil du viel aus 3 Receiver-Sets läufst und die beste O-Line dann hast, der Gegner sich entscheiden muss, nehme ich die Receiver 1-gegen-1 in Coverage, packe ich mehr in die Box oder spiele ich es andersrum und dann kannst du das andere attackieren, was der Gegner dir anbietet. Das ist ja dieses Jahr nicht der Fall. Und jetzt schauen wir auf die Drives einfach nach diesem 17-3. Also Eagles scoren nach der Halbzeit, der lange Touchdown von Barkley, schneller Drive, 4 Plays, ne? Auch hier wieder, machst halt ein Big Play. Okay, 17-3. Danach 4 Punts, 3 davon 3 and Outs. Und jeweils, ich glaube, bis auf einen Drive waren es immer so, dass du eine Strafe hattest oder einen Sack. Und dann kommen sie in negative Down-Distance-Situationen. Und Denver verteidigt das dann gut. Und Philadelphia kam da nie raus. das hat in der ersten Hälfte mal geklappt, so das Big Play auf Devonta Smith bei 3. und 17 vor dem ersten Touchdown. Aber nochmal, einzelne Plays. Das sind einzelne Momente in den Spielen. Hurts hat dann auch ein, zwei Dinger verfehlt bei 1. und 15, spät im dritten Viertel, hat er eigentlich den Touchdown zu AJ Brown, überwirft ihn aber gnadenlos. Da war Brown komplett hinter der Defense frei zum Touchdown. Danach, direkt danach hat er sogar Interception-Glück und beim nächsten Play wird er gesackt. Er hatte später nochmal eine Chance auf einen Big Play, dass das Spiel hätte verändern können. Da waren er und Jahan Dotson, war es glaube ich, nicht auf einer Wellenlänge, trifft ihn nicht und wieder wird er direkt danach gesackt. Dann kriegen sie das Big Play sogar zu Devonta Smith, um auf dem Weg vielleicht auf 2018 zu erhöhen, ja, oder beziehungsweise auf 2018 in Führung zu gehen. Das kommt wegen eines Illegal Shifts wieder zurück, müssen sie wieder neu spielen. Und Denver's Defense hat das super gemacht. 6 Sacks insgesamt. Sie haben Hurts unter Druck gesetzt. Sie haben in der zweiten Hälfte ihre Coverages auch umgestellt, haben mehr Zone gespielt. Das hat gut funktioniert. Wieder so ein Thema, so eine Umstellung im Spiel. Und du siehst, wie die Eagles daran knabbern. Es ist ihnen jetzt zum ersten Mal auf die Füße gefallen, aber die Themen, vor allem mit dieser Offense, die Defense würde ich hier ganz ehrlicherweise rausnehmen, vor allem aber auf die Offense betrachtet, die Themen haben wir ja eigentlich seit Woche 1 so mit Philadelphia.
Ja, und das wird... Also da müssen wir natürlich die nächsten Wochen und werden wir die nächsten Wochen natürlich auch noch ein Auge drauf haben, wie sich das entwickelt, ob sie Antworten finden, ob sie sich in den Bereichen verbessern können, weil so ein bisschen wie bei den Bills, ja, das werden beides richtig gute Teams sein, auch weiterhin, trotz dieser Niederlage jetzt, aber wie ist es dann, also die Saison ist lang, wie ist es gegen Ende der Saison und vor allem, wie ist es dann in Spielen gegen gute Gegner, die ihnen die Stärken so ein bisschen wegnehmen können und die Schwächen mehr offenbaren. Lass uns noch über die restlichen Spiele schauen, da war einiges noch mit dabei. Angefangen, die Vikings und Browns in London. Am Ende gewinnen die Vikings beim Dylan Gabriel-Debüt mit 21-17. Gabriel aber nicht so wahnsinnig viel verkehrt gemacht.
Das war ja die Hoffnung, ne? Wenn du Gabriel reinbringst, weil...
Und das gegen eine unangenehme Defense, haben wir drüber gesprochen.
Absolut. Sein Label war ja so als Prospect auch effizienter Ballverteiler. Quick Game, Ball schnell raus, präzise. Wahrscheinlich kein hohes Ceiling. Ich glaube, das ist auch eine faire Analyse für ihn. Aber das ist halt besser als Joe Flacco über die ersten 4 Wochen war. Und das hat man hier gesehen. Also ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Und ja, also aus Browns Sicht, selbst jetzt mit der Niederlage, glaube ich, fährst du mit einem ganz guten Gefühl für deine Quarterback-Entscheidung zumindest zurück.
Ja, das schon. Allerdings hätte man das Spiel auch gewinnen können. Also wenn nicht dieses Spiel... Welches dann? Weil da war man wirklich nah dran. Die Raiders waren nicht nah dran, ein Spiel zu gewinnen. So gar nicht nah. Die Colts stattdessen. Ultra dominanter Auftritt. 40-6 am Ende.
Ja, und also erste Hälfte war sogar enger als der Score da nahegelegt hat. Also erste Hälfte haben die Raiders einfach zu blöde Fehler hatten einen geblockten Punt, der den Colts ein kurzes Feld gibt.
Übrigens, ganz kurz.
Zum Touchdown, ja.
Stichwort geblockter Punt, Stichwort Special Teams. Weißt du, wie Scott Hansen diese Woche die Red Zone eröffnet hat?
Nein.
Eine Story, auf die wir ein ganz besonderes Auge haben müssen. Special Teams.
Stark.
Da hört jemand down the talk, guter Mann.
Stark. Also genau, geblockter Punt, dadurch machen die Colts mit kurzem Feld einen Touchdown. Dann die erste Interception, die nicht auf Geno geht, weil das war einfach ein Ball, der halt an der Line hochgeblockt wird und dann abgefangen wird. Und ein verschossenes Field Goal. Also es steht 20-3 Colts zur Halbzeit und du hast eigentlich das Gefühl gehabt, die Raiders könnten hier in dem Spiel sein. Und in zweiter Hälfte fällt es halt komplett auseinander und dann auch Geno mit noch einer ganz üblen Interception. Im dritten Viertel konnten dann den Ball auch gar nicht mehr so bewegen, wie noch teilweise in der ersten Hälfte. Und die Colts auf der anderen Seite haben es dann so völlig kontrolliert. Also das war dann sehr, sehr souverän von Indianapolis, in der zweiten Hälfte vor allem. Und eben aber auch in der ersten, weil das halt letztlich so ein Spiel war, du bist der Favorit, der Gegner macht kritische Fehler, du nutzt die jedes Mal aus, scorest daraus und dann gewinnst du halt deutlich.
Die Saints haben gegen die Giants gespielt und diese Giants-Euphorie nach letzter Woche wurde direkt mal im Keim erstickt, weil sie den Saints auch ihren ersten Sieg geschenkt haben quasi. 3 Fumbles, 2 von den beiden auf Social Media über diese Woche viel zu doll gehypten Spieler, nämlich Scadabow und Jackson Dart. Also ich folge nicht mal den Giants, glaube ich, aber es wurde mir, also von den Giants produzierter Content, über die beiden, mein Gott, haben die in den Himmel gefeiert. Und dann so ein Spiel ist natürlich ungünstig, aber wie gesagt, diese drei Fumbles, dann noch zwei Interceptions von Jackson Dart, am Ende die Saints mit dem ersten Saisonsieg.
Ja, 5 Turnover insgesamt, das ist natürlich der entscheidende Faktor in so einem Spiel. Giants sind das erste Team seit den Jets 2016 mit 5 Turnovern in 5 aufeinanderfolgenden Possessions. Rattler war wieder gut als Ballverteiler, hatte eine hohe Pressure Rate, ne? Fast 55%, aber keinen Sack kassiert, 7 von 15 bei Third Downs.
Das spielt gut, hat wir sogar mal einfach gesagt.
Wir haben es gesagt und jetzt hat er sogar mal ein Shotplay getroffen. Das war ja so das große Ding. Ball verteilen gut, wenig bis gar nichts Downfield.
Auf Shahid.
Jetzt kriegen sie mal den zu Shahid, genau. Ja, und Giants, die Giants fangen ja gut an. Ne? Also die ersten Drives sind rund, scoren super schnell, 2 Touchdowns. Aber danach fällt es halt komplett auseinander. Und ja, ich glaube, wir waren ja, also du warst sicher noch skeptischer, wir haben beide nach dem Jackson Dart-Debüt so ein bisschen auf die Bremse getreten und gesagt, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, und ich muss auch bei diesem Skedebo halt kommen. Ich wollte dann letzte Woche nicht auf beiden rumhacken. Also, man will ja den Giants-Fans auch ein bisschen Freude lassen. Gab ja nicht viel in der Vergangenheit, in der jüngeren. Aber auch Cam Skedebos, also auch da haben wir uns ja vor dem Draft sehr unterschieden, aber ich bleibe dabei, dieser Running-Stil wird auf Dauer in der NFL, ja, er wird halt seine Vor- und Nachteile haben und weiß nicht, wie effizient das dann auf Dauer ist, so zu laufen.
Da würde ich, also ja, es ist einfach schwer, es sich damit immer durchzusetzen, ist keine Frage. Hat trotzdem gestern wieder, ich glaube, um die 100 Yards vom Scrimmage gehabt.
So kriegt aber auch viel den Ball.
Genau, die Production ist ja da. Wir werden über die Giants noch reden, weil die spielen am Donnerstag schon wieder gegen die Eagles übrigens.
Dann sprechen wir jetzt über die Cowboys und die Jets. Die Cowboys gewinnen mit 37-22 gegen die Jets. Und das sieht deutlich enger aus, als es war. Und dabei sieht es noch nicht mal eng aus. Also Anfang viertes Viertel stand dieses Spiel bei 30-6. Und die Jets haben dann halt hinten raus noch ein bisschen Garbage-Time, so Makeover betrieben, mehr oder weniger.
Ja.
Das war ein einseitiges Spiel.
Also von dem Spiel habe ich tatsächlich auch noch gar nichts gesehen, kann ich inhaltlich wenig zu sagen. Das eine, was mir halt auch bei so einem Score und auch wie du es jetzt gerade gesagt hast, dann halt wieder im Kopf ist, du hast einen Defensive Coach als Head Coach geholt, der auch so Culture-Change-mäßig sein sollte.
Und ja, also die Defense sieht auch nicht halt gut aus.
Übel
das kann
aus.
Ich dir schon mal
ja,
spoilern.
Aber nicht nur in dem Spiel, die Defense sieht ja die ganze Saison schon übel aus. Das ist halt.
Aber ich finde, gegen die Cowboys darf man zumindest auch, also diese Offense,
ja.
Wenn die dann auch noch, also wenn Javonte Williams Fall. Gegen dich aber aussieht wie ein absoluter Elite-Back, zumindest in manchen Plays, dann sollte man sich Gedanken machen. Ja. Dann haben wir die Panthers gegen die Dolphins. Ich hätte nicht gedacht, dass das eins der most entertaining Spiele wird am gestrigen Abend. Aber es wurde es. Ich habe dir nämlich irgendwann geschrieben, ja. Relativ früh am Abend, glaube ich, wie unglaublich schlecht diese Panthers-Defense ist. Da stand es 17-0 für die Dolphins. Und die sahen zu dem Zeitpunkt auch offensiv gut aus, zumindest im Passspiel. Und danach haben die Panthers kaum noch was zugelassen und selber mal die Rico Dowdle-Show gestartet.
Von dem Spiel habe ich auch noch nicht viel gesehen. Ich habe mir ein paar Stats schon angeguckt. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich werde es entweder heute oder morgen werde ich es gucken. Die Panthers haben den Ball halt ja im Endeffekt dann deutlich besser bewegt als die Dolphins. Die Dolphins halt super heiß rauskommen, genau. Aber dann halt gar nichts mehr passiert. Und am Ende haben die Panthers 11 First Downs mehr, haben, ich glaube, fast 2 Yards pro Play mehr gehabt in dem Spiel. Ja. Hatten 160 Yards, glaube ich, Total Offense mehr. Also haben den Ball schon deutlich mehr bewegt und die Dolphins waren halt am Anfang
konnten
sehr
halt auf den Ball nicht laufen.
Also. Konnten halt wieder den Ball nicht laufen, genau. Und das jetzt gegen eine Panthers-Front,
ja,
wo das möglich sein sollte.
Was hatte AJ? Ja. 1,1 Yards pro Run oder so?
Das kann gut
ganz, sein. Ganz, ganz schlimm. Also,
ich und das gegen sagen. Panthers 10 Runs für 16 Yards.
Das ist halt crazy gegen die Panthers Defense. Das ist halt wirklich crazy. Ja. Und wie gesagt, am Anfang durch die Luft sah das echt in Ordnung aus, aber ja, Rico Dowdle mit über 200 Rushing Yards, das ist dann schon wild als ja eigentlich Backup Running Back, genau genommen.
Ja, und mit einer Offensive Line, die ja auch mehrere Starter nicht hat, die Panthers Offensive Line. Also das ist ja auch ein Statement über darüber, wo die Dolphins einfach defensiv stehen.
Die Texans, eigentlich hätte ich die Überleitung nutzen müssen für wie man defensiv drauf ist oder wo man defensiv steht. Stichwort Ravens. Die haben gegen die Texans gespielt. Ich meine, es war uns klar, dass es schwer wird für die Ravens mit so vielen verletzten Spielern in der Defensive, verletzten Startern und in der Offense, ohne Lamar Jackson allen voran. Aber die Texans haben sich ja auch vorher nicht mit Ruhm bekleckert. Und deswegen, ja, es wird schwer, aber so schwer. Am Ende gewinnen die Texans mit 44 zu 10.
Ja, ich hatte ja schon relativ klar Houston, hatte ja, die auch, hat auch gesagt, so spreadmäßig nehmen, wie würde ich die Texans nehmen. Aber eben auch, für mich, meine Kombination für dieses Spiel war Texans covern. Sie waren ja dann am Ende auch Favorit, als die ganzen Ausfälle bei den Ravens klar waren. Aber es ist ein anderes Spiel, also wo eher weniger Punkte vielleicht fallen. Texans haben vielleicht, weiß nicht, 3, 4 gute Offense-Drives und ansonsten kontrollieren sie das defensiv. Dass die Ravens halt dann 44 eingeschränkt bekommen. Das ist schon heftig. Man muss einfach sagen, Baltimore fehlen ja fast alle Impact-Spieler im Moment. Ja. Also da gibt es wirklich nur eine Handvoll Impact-Spieler auf beiden Seiten des Balls im Moment fit. Und das ist dann halt defensiv natürlich, da bist du nicht mehr kompetitiv. Das ist einfach, also da weiß ich auch nicht, wie viel man da mitnehmen kann, jetzt so analysemäßig, aber ja, da bist
Mark
du einfach nicht kompetitiv.
Spielt Volleyball lieber als Football, falls ihr die Interception gesehen habt.
Und offensiv ist ja dann auch so das Gegenargument, oder der andere Teil des Arguments wäre ja dann zu sagen, okay, defensiv, wir haben keine Spieler, wie können wir vielleicht offensiv trotzdem Spiele eng halten, Gegner dazu zwingen, irgendwie einen bestimmten Stil zu spielen, aber dann fehlt halt Lamar Jackson und Ronnie Stanley und du kannst halt gar nichts machen offensiv. Also im Moment sind die an einem Punkt, die spielen jetzt gegen die Rams kommende Woche, danach haben sie ihre Bye-Week, die werden höchstwahrscheinlich mit 1-5 in ihre Bye-Week gehen.
Ja.
Und dann musst du dich halt neu sortieren.
Tja, die Ravens spielen die Saison, die ich von den Colts erwartet habe und umgekehrt. die Cardinals haben gegen die Titans gespielt. Also, ich habe vor dem Spiel gesagt, ich will mal was Überzeugendes sehen von den Cardinals gegen so einen Gegner. Mhm. Und das habe ich auch einen Großteil des Spiels mehr oder weniger bekommen. Mhm. Aber was wir dann letztendlich bekommen haben, ist das kurioseste vierte Viertel, das ich vielleicht jemals gesehen habe, I don't know. Also wir haben den zweiten Early Celebration Fumble, so nenne ich das jetzt mal, in zwei Wochen gesehen, diesmal von DeMarcado, dem Running Back der Cardinals, der den Ball zum Jubeln loslässt, bevor er eine Endzone. Also wir haben das ja schon häufiger gesehen, im College, in der NFL. Ich checke nicht, wie man das machen kann. Das ist so,
ich auch nicht.
Das ist so einfach zu verhindern. Wie auch immer. Er lässt den Ball fallen. So, kein Score für die Cardinals. Und das war noch nicht mal das Kurioseste in diesem Spiel, denn quasi im Umkehrschluss scoren die Titans, nachdem Cam Ward eine Interception wirft. Und zwar im selben Play. Es war so wild. Am Ende 22-21 für die Titans.
Es ist das dritte Spiel in Folge, dass Arizona jetzt durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr verliert. Ist das erste von den dreien, dass sie niemals verlieren dürfen. Die Offense hat ja richtig
Seahawks
gut angefangen.
In meinen Augen hätten sie das auch nicht verlieren dürfen, aber ist egal. Ja.
Na gut, aber da waren sie halt über drei Viertel schon so schwach, dass das dann wieder, finde ich, in Ordnung geht.
Ja.
Hier fangen sie ja richtig gut an. Die scoren Touchdowns mit 3 ihrer ersten 4 Drives. Die bewegen den Ball durch die Luft. Marvin Harrison macht Big Plays. Kyler sieht gut aus als Passer. Und dann hast du wieder das gleiche Thema. Wie gegen die Saints, wie gegen die Panthers, wie sogar zum Teil auch gegen die Niners. Spiele, wo du führst, wo du überlegen bist und die du wieder eng werden lässt, weil die Fumbles, kommen wir gleich dazu, die haben natürlich dann, die waren das Spiel natürlich kippen lassen, aber auch weil du offensiv einfach super früh den Fuß vom Gaspedal nimmst und dann anfängst, versuchen, da irgendwie wieder den Ball zu laufen, was sie einfach nicht können dieses Jahr. Diese Sequenz, also die schlimmste Sequenz war die am Ende. Letzter Drive, letzter Drive der Cardinals. Nach dem 19-21, also Cardinals führen noch mit 2 Punkten, kriegen den Ball knapp 5 Minuten vor Ende und haben dann 1. und 10 an der eigenen 33, laufen für 2 Yards. 2. und 8, 3 Minuten vor Schluss, laufen, kein Raumgewinn. 3. und 8, 2 Minuten 12, also bis kurz vor der 2-Minute-Warning, laufen für keinen Raumgewinn und punten den Ball zu den Titans und die machen im Gegenzug den Game-Winning-Drive. Wie kannst du denn hier in der Situation so konservativ dieses Spiel versuchen, irgendwie zu Ende zu coachen, zu callen? Und das für mich, und da bin ich dann halt jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, das ist auch einfach ein Coaching-Staff-Problem. Also
ich hab dir,
das gesamte Game Management, nicht nur, gar nicht nur Play Calling und so, das ist nochmal ein eigenes Thema. Ich finde, Drew Petzing macht da eine sehr, sehr unglückliche Figur dieses Jahr. Sie haben halt das Run-Game nicht, das sie letztes Jahr hatten, und kriegen das null kompensiert. Und dann haben sie immer wieder gute Phasen mit dem Passing-Game und gehen dann davon weg. Und ich verstehe nicht, warum. Aber auch das ganze Game Management von Jonathan Gannon. Time Management, Clock Management, wie er mit Scoring-Situationen umgeht, wie er mit Fourth-Down-Situationen umgeht, wo er nicht für zwei geht, wenn er für zwei gehen sollte. Das ist eigentlich alles negativ. Und dann musst du einfach sagen, wir sind jetzt in Jahr 3 dieses Rebuilds. Die Offense hat keine klare Identität. Das Team wirkt, abgesehen von einzelnen Phasen, mal Kyler Murray, mal die Defensive Line, wirkt das Team total blass. Und dann sprechen wir über eine O-Line, die ein Problem mit Ansage ist, das sie nicht adressiert haben. Wir sprechen über einen Headcoach, der, ganz ehrlich, was gibt Gannon den Cardinals aktuell? Er ist nicht der Playcaller. Klar, er ist der in der defensiven Seite natürlich ins Gameplanning viel involviert, aber er ist nicht der defensive Playcaller, er ist nicht der offensive Playcaller. Das Team wirkt in meinen Augen undiszipliniert, was Strafen angeht. Sie sind schlecht gecoacht, was In-Game-Management angeht. Okay, wo ist dann der, also was gibt dir dann der Headcoach? Und ich glaube, da sind wir halt schon an einem Punkt, wo wir wahrscheinlich auf den nächsten Rebuild zusteuern. Und ja, die Fumble, also dieses Spiel dürfen sie trotz all dem niemals verlieren, weil sie haben ja drei solcher Fumbles in der zweiten Hälfte. Es ist einmal der Snap-Fumble im dritten Viertel, wo Murray noch mit dem Guard kommuniziert. Der Guard steht noch aufrecht und der Center snappt den Ball und die Titans recovern. Dann hast du den 72-Yard-Touchdown von DiMercado. Das wäre auch das 28-6 gewesen, also wahrscheinlich dann Game Over. Und er wirft den Ball weg vor der Goal-Line. Und eben dann diese Interception, wo sie eigentlich vielleicht auch den Deckel drauf machen. Stattdessen bounced der Ball dreimal durch die Gegend, rollt in die Endzone und Titans recovern zum Touchdown. Also es waren ja auch drei Fumbles, wo der Gegner nichts mit dem Play zu tun hatte, in dem Sinne. Das sind natürlich 17 Punkte Swings dann letztlich mit diesen drei Fumbles. Also der erste war halt schon in Field Goal Range, der Snap-Fumble. Deswegen würde ich da sagen, 17 Punkte Swing. So sehr das eine absurde Niederlage ist, aber es sind halt die übergreifenden Themen, die immer wieder zurückkommen. Und ich sehe nicht die positiven Aspekte. Jetzt in Jahr 3 müsstest du klare Tendenzen, klare positive Punkte sehen. Und abgesehen von der Defensive Line ist es einfach nicht der Fall.
Hat jemand die Zeit gestoppt? Ich glaube, das war dein längster Redebeitrag in dieser Folge. Ich wusste nicht, dass ich hier einen 10-Minuten-Rant einläute, wenn ich diese Spieler anspreche.
Das hättest du ja denken können.
Gut, Lions Bengals 37-24.
Ja, das können wir schneller machen.
Ja, okay. Commanders Chargers 27-10. Ich muss sagen, bei den beiden Spielen, die habe ich noch auf dem Zettel. Ich habe dann Einzelspiele geguckt sozusagen. Und
Chargers Commanders, da kann ich was zu sagen, ja. Weil das habe ich schon komplett tatsächlich durchgearbeitet. Leider reden wir bei den Chargers über die gleichen Themen wieder. Also Joe Alt spielt ja immer noch nicht. Dann Mika Becton war on and off in dem Spiel, immer wieder mal an der Sideline. Trey Pipkins war länger raus in dem Spiel. Also der Backup-Tackle dann, der ja jetzt startet durch die anderen Verletzungen. Und das war dann halt auch ein Spiel, wo die Commanders immer mehr und mehr und mehr Zugriff mit ihrer Defensive Line bekommen haben. Die haben so ein bisschen, würde ich schon sagen, ein bisschen rostig gestartet offensiv. Jaden Daniels, erstes Spiel zurück, hat dann aber immer besser reingefunden. Und dann hast du halt riesen Swings, auch die zugunsten der Commanders gelaufen sind. Also wir haben der Field Goal Drive vor der Halbzeit für die Commanders zum 10-10. Das müsste eigentlich ein Touchdown vorher für die Chargers sein, weil wir haben einen Punt von den Commanders aus der eigenen Endzone. McConkie, toller Return, returnt ihn zum Touchdown, aber Roughing, also sind an den Panther umgehauen, bringt nicht nur diesen Touchdown zurück, sondern gibt Washington ein neues First Down. Da reden wir dann eben über 10-10 statt 17-7 Chargers zur Halbzeit. Und dann nächster kritischer Punkt, 4. und 2 spät im dritten Viertel. Chargers an dem Punkt schon 10-20 hinten. Spielen das Fourth Down aus, irgendwie sehr unrund. Herbert wirft den relativ schnell, relativ fest underneath. Conklin kann den nicht sichern, du hast einen Turnover und Downs. Und dann ein bisschen später hat Herbert eine Tipped Interception, wo sie in der Red Zone Go-to-Go schon waren, an der 4-Yard-Line. Also auch da Punkte vom Board. Das war letztlich die Geschichte des Spiels. Viel gegen die Chargers gelaufen, aber das Thema O-Line Chargers, das, ja, geht leider nicht weg.
Schauen wir noch auf heute Nacht. Monday Night Game steht noch aus zwischen den Kansas City Chiefs, die in Jacksonville zu Gast sind bei den Jaguars. Die Chiefs stehen 2-2. Kommen aus einem guten Spiel gegen die Ravens. Das sah offensichtlich doch deutlich besser aus als in Wochen davor. Aber, wie wir jetzt ja auch wissen, gegen eine sehr schwache, aber vor allem sehr dezimierte Defense. Mhm. Und die Jaguars stehen bei 3-1. die selber aber eine ganz gute Defense hier mitbringen werden. Vor allem eine, ja, die Turnover kreiert. Was erwartest du von dem Spiel?
Ja, das ist halt so ein, das ist so ein Drahtseilakt einfach, ne? Wenn du Turnover, so sehr von Turnovern abhängig auch bist und aber so viele produzierst, wie lange kannst du es aufrechterhalten? Jetzt hatten wir diese eine offensive Explosion der Chiefs. Vielleicht war es ja eine Initialzündung für Kansas City, auch wenn der Kontext natürlich wichtig ist, wer da auf der anderen Seite stand. Jaguars haben eine sehr gute Run-Defense dieses Jahr. Weiß nicht, wie viel dir das hilft gegen Kansas City. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Aber die Front insgesamt, da bin ich gespannt. Josh Hines-Allen, der wird ein Riesenproblem, glaube ich, sein für die beiden, ja, Offensive Tackles. Travon Walker muss am Handgelenk operiert werden. Da hieß es trotzdem, vielleicht kann der spielen mit so einem fetten Cast dann um die Hand. Mal gucken. Turnover, da ist auch die Frage, wie Kansas City das verhindert. Da kann man ganz besonders auf die Ballträger gucken, also Runner, Receiver nach dem Catch, weil das war jetzt gegen die Niners super auffällig, wie krass die Jaguars versuchen, jeden Ball rauszuschlagen. Haben sie jetzt auch immer wieder geschafft. Wenn die Chiefs das verhindern, dann glaube ich schon, dass sie den Ball durch die Luft bewegen können. Gerade mit Worthy zurück. Mal schauen, wie sie es in der Mitte des Feldes schaffen, weil Slot Corner und die Linebacker sind ehrlicherweise wahrscheinlich die besten Coverspieler bei den Jaguars. Also für Kelce kein leichtes Matchup da in der Mitte. Und dann auf der anderen Seite ist für mich aber das Matchup, was für mich dieses Spiel entscheiden wird. Und das ist das Run-Game der Jaguars gegen die Run-Defense der Chiefs. Mhm. Chiefs haben da zwar viel Physis, verteidigen aber den Run bisher nicht gut. Die sind Platz 29 in Rushing Success Rate defensiv, Platz 31 in EPA pro Run auf der defensiven Seite des Balls. Und auf der anderen Seite haben wir Jacksonville, nicht nur mit dem Nummer 7 Run-Game nach EPA pro Run, sondern auch eine Offense, wo wir gesehen haben, das Run-Game ist der Rhythmus dieser Offense. Das Passing-Game ist super inkonstant. Dem traue ich noch nicht. Aber wenn sie den Ball laufen können, dann ist es eine Offense, die den Ball wirklich bewegt. Und da bin ich sehr, sehr auf den Gameplan gespannt von den Chiefs defensiv. Ich könnte mir vorstellen, wir haben das schon gesehen gegen diese Art Team, dass es dann sehr, sehr run-heavy wird. Also der defensive Gameplan sehr aufs Run-Game fokussiert wird. Und du eben dann so eine immer noch inkonstante Passing-Offense zwingst, dich durch die Luft zu schlagen.
Die Chiefs sind mit 3,5 Punkten favorisiert, aber das könnte wirklich ein enges, spannendes Spiel werden. Mhm. Wir sehen das Ganze heute Nacht und hören uns dann wieder, und zwar am Donnerstag für unsere Preview auf Woche 6. Das war's für heute. Das war der Moon Talk. Macht's gut. Bis denn. Ciao.
Ciao, ciao.